Präsidentin, die ehemalige
Außenministerin,
wieder in die Schlagzeilen geraten. Politischen Schaden für Österreich. Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 11. August, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir, wie immer zugeschaltet aus einem Kleindorf in der russischen Provinz, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißlein. Wunderschönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Guten Morgen, einen wunderbaren guten Morgen, lieber Flavio von Witzleben.
Ja, liebe Frau Kneißl, wir haben heute einen heißen Ritt durch die halbe Welt vor. Wir blicken heute auf die umkämpfte Region Kursk in Russland. Wir schauen auf die neuesten Entwicklungen in Nahost. Wir werden einen Blick nach Bangladesch werfen und auch über die Unruhen in Großbritannien zu sprechen kommen. Aber bevor wir uns mit all diesen Themen befassen, Frau Kneißl, Woche 6, wenn ich richtig mitgezählt habe, in ihrer Holzhütte in der russischen Provinz. Ich musste vorhin daran denken, als Sie mir im Vorgespräch schon so ein wenig erzählt haben, wie Sie da vorwärts kommen, was Sie die letzten Wochen so alles erreicht haben, war mein erster Gedanke, selbst ist die Frau. Also Sie kommen da wirklich schnellen Schrittes voran, und erzählen Sie doch vielleicht zunächst mal unseren treuen Zuhörern zu Beginn, wie geht's Ihnen jetzt nach 6 Wochen in Ihrer neuen Heimat, und wie klappt das Ganze auch mit der Universität? Sie sind ja weiterhin dort beschäftigt vorher, das habe ich ja mitbekommen. Als ich bei Ihnen in St. Petersburg zu Gast war, sind Sie fast täglich an die Universität gefahren. Jetzt scheint das Ganze auch so digital wahrscheinlich zu funktionieren. Also zum einen, wie sind die Fortschritte jetzt nach 6 Wochen und wie klappt das Ganze mit dem universitären Alltagsleben, Frau Kneißl?
Ja, vielen Dank. Die Holzhütte, um also die österreichischen Medien zu zitieren, da geht es besser und besser. Die Küche funktioniert fast schon, warte nur noch auf den Gasanschluss, der wird verlegt, aber auch das geht voran. Ich bin dankbar, dass ich jetzt so etwas wie ein Waschbecken habe und nicht alles im Badezimmer waschen muss. Und ich hatte viele Gäste diese Woche. Erstaunlich, wie viele sich auf den Weg machen, um in meine Holzhütte zu kommen. Da waren also einige Kollegen aus dem Energiebereich, die ich von diversen Konferenzen kenne, die haben gesagt, ja, wir wollten immer schon mal nach Kasimov, das ist die nächstgrößere Stadt hier. Und wir hatten 2, 3 sehr nette Mittagessen, Abendessen. Also ich habe sozusagen mein Haus als Zuhause schon einweihen können. Ich bin gern Gastgeber und war einfach schön, hier Gäste zu haben, die alle sehr unkompliziert sind. Und einige von denen haben auch sehr nette Leute hier aus der Region vorgestellt. Also allmählich komme ich hier in das Leben rein. Und der Zaun ist auch fast fertig. Das hilft, weil da können die Hunde besser im Garten herumlaufen. Und ich bin umgeben von sehr vielen netten Dorfbuben. Wir gehen, wann immer es das Wetter erlaubt, in den See oder in einer der Seitenarme des Ockerflusses schwimmen. Also es ist einfach ein schöner Sommer. Und was die Arbeit anbelangt, ich hatte die ersten 2 Juliwochen Ferien und jetzt auch, und habe dazwischen Vorträge gehabt in Jekaterinenburg, hatte einige Videokonferenzen, wie eben jene auch für den UNO-Sicherheitsrat. Und werde ab 15. August wieder meine Arbeit hier täglich am Schreibtisch aufnehmen. Also ich schreibe unter anderem an einem neuen Buch. Ich habe 2 Aufsätze zu finalisieren und bin dann ab 20. August für 3 Tage in Kasan. Das ist die Hauptstadt von der Region Tatarstan. Dort ist eine größere Energiekonferenz. Und dann geht's ab 2. September nach Vladivostok zum Eastern Economic Forum, danach noch eine Konferenz in Istanbul, und der September ist dann eigentlich sehr intensiv in St. Petersburg für 20 Tage, werde ich gemeinsam mit den Hunden sein, und dann geht's wieder zurück aufs Land, dann geht's nach Moskau, dann geht's nach Jekaterinenburg. Also der Kalender ist dicht, aber ich kann es so organisieren, dass ich, sagen wir mal, masomenos circa 15 Tage in der Stadt bin, ob das jetzt St. Petersburg ist oder Moskau oder eine andere russische Stadt, und 12 Tage, 15 Tage hier.
Mhm. Sie schreiben ein neues Buch, Frau Kneißl. Ja, das hatten Sie mir auch noch gar nicht mitgeteilt. Jetzt ist ja erst kürzlich Ihr Buch Requiem für Europa rausgekommen.
Genau.
Zumindest in russischer Sprache. Ja. Worum wird's, soll es jetzt in dem neuen Buch
das
gehen?
Das neue Buch wird wieder ein Jugendbuch. Ich möchte anhand der Biografien von Katharina der Großen und Maria Theresia, der einzigen weiblichen Monarchin, als Fußnote angemerkt, Russland hatte im 18. Jahrhundert 4 Kaiserinnen, 4 Zarinnen. Also es war das weibliche Jahrhundert Russlands. Und Katharina und Maria Theresia überschnitten sich in ihrer Herrschaftszeit, in ihrer Regentschaft, waren beide weibliche Herrscherinnen, Feldherrinnen auch, wenn man so will. Sie führten Kriege, Maria Theresia gegen Friedrich von Preußen, war sehr verlustreich. Katharinas Kriege waren erfolgreicher. Sie vergrößerte also das russische Herrschaftsgebiet damals massiv. Und interessant ist, dass diese beiden Monarchinnen, die miteinander in Korrespondenz standen, einander aber nie trafen, in gewisser Weise den Antagonismus auch widerspiegeln, der ja sich durch die Jahrhunderte zieht, wenn es um das Verhältnis Russland und Europa geht. Also Wien als Reichs- und Residenzhauptstadt der Habsburger, des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, ein komplexes Gebilde seiner Zeit, verstand sich als der Hort aller wesentlichen Werte. Ja, es war natürlich auch das katholische Habsburgerreich, das schon geschwächt war durch den 30-jährigen Krieg, aber immer noch ein Monopol hatte. Ja. Und ich würde so weit gehen, das ist natürlich jetzt vielleicht für den einen oder anderen unter unseren Zuhörern etwas weit gegriffen, aber in gewisser Weise sah sich das Habsburgerreich, das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, als das Monopol aller Legitimität. Also hier war Zentrum, auch wenn es de facto, wenn man es jetzt vergleicht mit dem aufsteigenden Preußen und das British Empire, das immer größer wurde, natürlich in einem Wettbewerb war, aber wenn es um Legitimität ging, um Werte, ja, dann war das alles sozusagen dort zu Hause. Und da klopfte das russische Zarenreich an die Pforte und wollte sozusagen in diesem großen Konzert mitwirken. Was ja dann auch nach dem Napoleonischen Kriege mit der Heiligen Allianz und so weiter sich durchsetzte. Aber gewisse Konstanten in diesem sehr schwierigen Verhältnis, das immer da war zwischen Europa und Russland, sei es aus der Sicht der unterschiedlichen Religionen, da Protestantismus und Katholizismus, dort Orthodoxie, oder auch eben diese Rivalität der Reiche. Das möchte ich anhand dieses Jugendbuches darstellen, indem ich die Leben von Katharina II. Und Maria Theresia darstelle. Also das sind viele interessante Momente, die man beschreiben kann, glaube ich auch so für junge Leser, dass vielleicht ein besseres Verständnis da ist, warum nichts gestern begonnen hat. Nichts hat im Jahr 2022 begonnen. Nichts hat im Jahr 1914 begonnen. Also wenn man die Aussagen österreichisch-ungarischer Diplomaten aus Beginn des 20. Jahrhunderts liest, die waren zumindest schlauer als ein Scholz. Die haben gesagt, Russland kann nicht auf dem Schlachtfeld besiegt werden, Russland muss von ihnen zerstört werden. Diese alte militärische Konfrontation, unterbrochen von Allianzen, wie zum Beispiel eben jener gegen Napoleon, die zieht sich durch die Geschichte.
Mhm. Ja, und darüber hatten wir ja auch schon hier in unserem Podcast gesprochen, dass es zumindest die US-Strategie sein könnte, Russland von innen heraus zu zersetzen. Was man dann eben an Beispielen sieht, wie mit diesem furchtbaren Terroranschlag auf die Krokus City Hall, die Drohnenangriffe, die Angriffe auf die Krim oder, Frau Kneißl, um jetzt auch die Brücke zu schlagen auf die gegenwärtigen Ereignisse, nämlich auf der das russische Staatsgebiet Kursk. Das wird seit einigen Tagen von der ukrainischen Armee angegriffen. Sie ist dort in mehrere grenznahe Ortschaften eingedrungen und dabei ist es den russischen Streitkräften nicht gelungen, die über 1000 eingedrungenen ukrainischen Kämpfer zurückzuschlagen. Laut dem russischen Verteidigungsministerium gelang es der russischen Luftwaffe und der Artillerie sowie durch den Einsatz von Raketen den Durchbruch an der Staatsgrenze Russland zunächst zu verhindern und bis zu 315 Kämpfer und über 50 gepanzerte Fahrzeuge außer Gefecht zu setzen. Mehrere tausend Einwohner wurden in die Gebietshauptstadt Kursk evakuiert, wo ihnen dann erste Hilfe bei der Unterbringung und Versorgung gewährt wird. Außerdem ist bekannt, dass auch die Ukraine die Evakuierung von über 6000 Menschen aus über 20 Orten im angrenzenden Gebiet Sumy angeordnet hat. Offenbar wird befürchtet, dass Russland im weiteren Verlauf der Kämpfe auf ukrainisches Territorium vorstoßen wird. Und ja, die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, warum dieser Angriff der ukrainischen Armee, und unbestätigten Berichten zufolge könnte jetzt eines der Ziele der ukrainischen Truppen die Zerstörung der Gasmessstation Sucha im Gebiet Kursk sein, über die der Gastransit von Russland in die Europäische Union erfolgt. Wie jetzt ein Militärblogger berichtet, sei die Station bereits unter ukrainischer Kontrolle. Der russische Präsident Wladimir Putin hat auch schon darauf reagiert. Er sagte, dieser Angriff sei eine groß angelegte Provokation. Kiew schieße wahllos mit verschiedenen Waffen, darunter mit Raketen, auf zivile Gebäude, Wohnhäuser und Krankenwagen. Und ja, das russische Verteidigungsministerium veröffentlichte jetzt auch Drohnenaufnahmen von deutschen Panzern vom Typ Marder, die aus der Nähe von Kursk stammen. Mindestens 3 Marder-Panzer sollen dabei beteiligt gewesen sein. Frau Kneißl, deutsche Panzer auf russischem Territorium, das erste Mal seit 1944 wieder.
1941.
Was sind denn Ihre Gedanken dazu? Wie schätzen Sie diese Operation ein und was sagen Sie dazu, dass jetzt deutsche Panzer das erste Mal seit 1941 wieder auf russischem Staatsterritorium rollen?
Die Tatsache, dass die deutsche Bundesregierung deutsche Panzer und anderes Waffengerät der ukrainischen Regierung seit dem Jahr 2022 zur Verfügung gestellt hat, damals schon in Russland für großes, großes Aufsehen gesorgt. Und wir haben das, glaube ich, auch schon einmal besprochen, dass einfach hierfür jegliches Sensorium im deutschsprachigen Raum fehlt, weil nach dem Narrativ, Ihre Generation, meine Generation, wir sind so aufgewachsen, wir verdanken die Befreiung vom Nationalsozialismus ausschließlich den US-Amerikanern. Also so sind wir aufgewachsen. Und die Rolle Russlands, die Rolle der Sowjetunion, in diesem Krieg gegen Nazi-Deutschland, Invasion der Sowjetunion durch die deutsche Wehrmacht, das ist ein Geschichtskapitel, das in Russland, in Belarus und in vielen anderen Nachfolgerepubliken der Sowjetunion eine gewaltige Rolle spielt. Also es wird teilweise so dargestellt, dass hätte das erst mit Präsident Putin wieder begonnen. Nein, es ist in vielen Familien, viele Menschen, die ich sonst, sagen wir mal, als völlig unpolitisch bezeichnen würde, es schwingt das große Sterben jener Jahre von 41 bis 45 eben ganz, ganz stark mit hier. In jedem Dorf gibt es ein Memorial zu den Verlusten und in jedem Dorf wird der 9. Mai, der Tag des Sieges, also entsprechend gewürdigt. Und das ist nicht von oben herab verordnet, sondern das ist in den Menschen ganz, ganz stark drinnen. Und umso unverständlicher ist natürlich dann auch, wie ahistorisch und ja, einfach bar jeglichen Sensoriums die deutsche Bundesregierung hier vorgeht und jetzt eben mit der Präsenz deutscher Panzer auf russischem Staatsgebiet dreht sich vieles. Also ob dieser Vorstoß militärisch etwas bringt, wird sich weisen. Interessanterweise, ich habe heute in der Früh ganz kurz auch gelesen, wie in den US-Medien das dargestellt wird. Und da ist an sich der Grundtenor, das könnte mehr eine Art in einer PR-Aktion münden, um bessere Bilder für die ukrainische Öffentlichkeit zu erreichen und um eventuell gewisse bessere Karten für zukünftige Gespräche zu haben. Also man möchte einfach gewisse Fakten auch von ukrainischer Seite her anders schaffen. Der Hintergrund dieses Vordringens auf russisches Staatsgebiet, ich kann jetzt auch nur zitieren, was ich lese, und da gibt es sicherlich unterschiedliche Interpretationen. Die russische Armee ist erfolgreich im Einsatz und eben nicht mehr in einer Abwehrstrategie, sondern in einer Expansionsstrategie im Donbass. Und dort wird eben Kilometer für Kilometer Gebiet erobert. Man hat aber offenbar diesen Abschnitt Kursk eben vielleicht vernachlässigt, vielleicht die Kräfte falsch gebündelt, das entzieht sich meiner Kenntnis. Aber seit 3 Tagen sorgt das natürlich hier für große Debatten. Und wie das jetzt weitergeht, militärisch und damit dann aber auch politisch, ob das etwas bringt für zukünftige Gespräche an einem Tisch, wird sich weisen. Aber die Tatsache, dass deutsches Waffengerät auf russischem Staatsgebiet ist und eben nicht nur gegen russische Ziele gerichtet, was ja an sich schon seit 2022 der Fall ist, das verstärkt hier schon noch einmal eine Gesamtsituation. Aber Sie haben es selbst erlebt, als Sie in Russland waren, es sorgt nicht für einen persönlichen Unmut. Ja? Also es wird hier in den, zum Beispiel auch in dieser kleinen Dorfschule hier, ist als Fremdsprache weiterhin Deutsch. Und die Buben, mit denen ich hier unterwegs bin, die wollen alle von mir ein bisschen Deutsch lernen. Sie korrigieren mein rudimentäres Russisch. Es sorgt nicht für eine Bitterkeit oder einen Hass auf Deutsche. Das nicht. Anders als das in Deutschland ist, wo alles Russische mittlerweile abgetan wird. Ja, nicht nur von oben. Ich merke es ja in sehr vielen Hassbotschaften, die mich erreichen, von Otto-Normalverbraucher, den ich nicht kenne.
Ja, und auch das war damals, als ich sie besucht hatte in St. Petersburg, einer meiner Ängste, Befürchtungen, dass man mich womöglich als Deutschen nicht ganz aufrichtig behandeln könnte, eben aufgrund der Ereignisse der letzten 2,5 Jahre. Und das Gegenteil war der Fall. Man hat mich mit offenen Armen begrüßt, oftmals, wenn ich auf Englisch sagte, dass ich aus Deutschland komme, dann wurde mir auf Deutsch geantwortet. Also es ist ganz im Gegenteil so. Die russische Propaganda ist sicherlich wesentlich harmloser als die westliche, Frau Kneißl. Und ja, Sie hatten jetzt eben auch gesagt, das Ganze sieht nach einer groß angelegten PR-Aktion aus. Das Ganze unterstreicht jetzt auch ein US-amerikanischer Analyst, der von der New York Times zitiert wird. Er sagt, operativ und strategisch gesehen macht dieser Angriff absolut keinen Sinn. Es sieht nach einer groben Verschwendung von Menschen und Ressourcen aus, die an anderer Stelle dringend benötigt werden. Auch dieser Analyst in der New York Times, wohlgemerkt, nicht bei Russia Today oder Sputnik, sieht das ganz ähnlich, wie Sie das jetzt hier beschrieben haben. Aber vielleicht, um da eine Frage anzuknüpfen, Frau Kneißl, wirkt denn das, diese PR-Aktion der Ukraine? Also kommt das zu einer Art Einschüchterung jetzt in Russland oder Verunsicherung gar? Oder würden Sie sagen, die russische Seele lässt sich von solchen PR-Aktionen nicht verunsichern? Wie ist da Ihre Einschätzung?
Also hier, ich habe mit ein paar Leuten drüber gesprochen die letzten 3 Tage, weil eben ja auch Kollegen aus Moskau da waren. Und da herrscht an sich eine eine Ruhe, ja. Also man ist jetzt nicht aufgeregt. Da war ich vielleicht könnte das in irgendeiner Weise zu einer Wende führen, aber die haben das eigentlich alle relativ gelassen, fast gleichgültig gesehen. Was aber nicht zu unterschätzen ist, es sind schon auch Bilder aufgetaucht ich glaube, es sind auch, es wurden einige Zivilisten ins Visier genommen. Es wurde die Stadt Kursk doch sehr, sehr stark unter Beschuss genommen. Also die Tatsache, dass russische Zivilisten jetzt zur Zielscheibe vermehrt werden, also nicht nur durch vielleicht für ihre Drohnen, wie das in den letzten zwei Jahren der Fall war, das sind schon Bilder, die glaube ich, auch nicht zu vernachlässigen sind. Sie sind jedenfalls in den russischen Medien zu sehen.
Mhm. Ja, und es entspricht dem, was auch westliche und deutsche Bellizisten in der Vergangenheit gefordert haben, wie zum Beispiel Roderich Kiesewetter, der verteidigungspolitische Sprecher der USA, der unlängst in einem Interview gefordert hat, dass der Krieg auf russisches Territorium getragen wird. Und ja, das Ganze sieht man jetzt, es trifft tatsächlich so ein. Und Frau Kneißl, wir beobachten das kritisch, was dort geschehen wird, und werfen jetzt nochmal einen Blick in Nahost. Das war auch der Fokus unseres letzten Podcasts, nachdem der Auslandschef der Hamas in Teheran umgebracht worden ist und es auch einen verheerenden israelischen Angriff in Beirut gab. Seitdem wird jetzt in Israel jederzeit mit dem angekündigten Angriff des Iran und der Hisbollah gerechnet. Viele Israelis schränken jetzt ihre Erledigung ein und halten sich möglichst wenig im Freien auf. Und einiges deutet jetzt auch darauf hin, dass die Hisbollah bei der Racheaktion federführend sein könnte. Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah machte in einer Rede am Dienstagabend klar, dass mit Sicherheit ein Gegenschlag erfolgen wird. Niemand könne erwarten, dass die Hisbollah nicht reagieren werden oder solle glauben, einen Gegenschlag verhindern können. Und Ägypten hat jetzt auch seine Fluggesellschaften für die Nacht auf Donnerstag Flüge über der iranischen Hauptstadt Teheran untersagt. Der Sprecher des US-Außenministeriums Matthew Miller hat sich jetzt zu dem erwarteten Vergeltungsschlag geäußert. Im Gespräch mit Fox News sicherte er dabei Israel die Unterstützung zu. Die US-Regierung habe Israel immer verteidigt und werde dies auch weiterhin tun, falls das dann von Iran oder der Hisbollah angegriffen werden sollte. Frau Kneißl, in unserem letzten Podcast hatten wir noch vermutet, dass es innerhalb der nächsten 72 Stunden geschehen könnte. Jetzt am Freitagmorgen zeichnen wir unseren Podcast auf. All unseren Zuhörern ist das bewusst. Ist derzeit noch keine neue Meldung reingekommen von einem Vergeltungsschlag. Also wie schätzen Sie die aktuelle Lage ein und wie blicken Sie da auch auf die Strategie des Iran und Libanon? Also wartet man da jetzt noch bewusst etwas länger, um dann das wirklich gezielt durchzuführen? Oder was ist da ja das strategische Kalkül dahinter? Wie schätzen Sie das ein, Frau Kneißl?
Ja, eine äußerst knifflige Frage, weil Iran hat nach der Ermordung Haniyehs gesagt, in 72 Stunden reagieren wir. Die US-Nachrichtendienste hatten angekündigt, für den letzten Montag, Nacht von Montag auf Dienstag, zu schlägen. Ich habe den Eindruck, Teheran und auch die Hisbollah lässt hier jetzt mal Israel zappeln. Also sie haben beschrieben, was in Israel im Moment sozusagen, wie die Leute ihren Alltag organisieren. Es werden Bunker für die Regierung neu hergerichtet. Man bereitet sich in irgendeiner Weise vor. Also wenn ich mich jetzt in die Schuhe der Teheraner Führung versetze, die das handhabt, dann könnte ich mir vorstellen, dass man zum einen hier sagt, die lassen wir jetzt sozusagen mal völlig im Unklaren und Die sollen mal das Gefühl bekommen, was das bedeutet, wie beispielsweise auch für die Palästinenser im Gazastreifen, die nicht wissen, wo die nächste Bombe runterkracht. Und zum anderen würde ich auch nicht ausschließen, dass der Iran vielleicht auch auf dem Verhandlungswege das meiste versucht, für sich in irgendeiner Weise herauszuholen. Was das genau jetzt ist, sozusagen ein Tauschgeld, weiß ich nicht. Aber einerseits lesen wir die Nachrichten, dass sämtliche Telefonate, Besuche diverser Partner, ob aus Saudi-Arabien, aus den Golfstaaten, haben die Teheraner gesagt, lasst uns in Ruhe mit euren Anrufen. Wir wissen schon, was wir tun. Wir nehmen keine ungebetenen Ratschläge entgegen. Zum anderen war, und das ist vielleicht auch ein interessantes Momentum der letzten Tage, der ehemalige Verteidigungsminister Sergei Shoigu mit einer wichtigen Delegation in Teheran. Er ist ja jetzt hat eine hochrangige Funktion im Sicherheitsrat, im russischen Sicherheitsrat. Und da wurde was auch immer besprochen. Ja, es gibt Meldungen dazu, aber vielleicht geht es auch in Richtung einer einer doch längerfristigen Neuordnung in Westasien, in der Teheran jedenfalls für sich einfach einen ganz, ganz wichtigen Platz beansprucht. Ja, es möchte also gleichrangig sein mit anderen Regionalmächten wie der Türkei. Das hat auch die Legitimität, das so zu tun. Also und hier geht vieles über Moskau. Also es ist auch besser, man weiß nicht, was da genau jetzt besprochen wurde, weil nur wenn Diskretion herrscht, kann etwas weitergehen. Also liegt jetzt nicht an uns, das groß breit zu treten, und wir wissen es auch nicht, wir können nur verschiedenste Szenarien durchdenken, durchdiskutieren. Aber ein Szenario wäre für mich, dass man eben zum einen Israel zappeln lässt, im Unklaren lässt, damit auch die USA, die sowieso mit sich selbst beschäftigt sind, und zum anderen aber als Iran möglichst viel für sich herausholt. Ja, das könnte ich mir vorstellen. Es hieß aus dem Iran in den letzten 10 Tagen immer wieder, es wird eine Überraschung geben. Also sie haben das weniger jetzt, ich glaube, sie werden weniger den ganz brutalen Massenangriff starten. Und ich habe auch in der Vergangenheit mich immer wieder verwehrt in Diskussionen gegen einen Nuklearangriff des Irans auf Jerusalem oder sonst etwas. Das wird es nicht geben, weil wenn man in Jerusalem in der Al-Aqsa-Moschee eines Tages beten möchte, dann wird man nicht diese zuvor zerstören aus iranischer Sicht. Ja. Und das Heiligtum der Al-Aqsa-Moschee, Klagemauer Israel für das Judentum, spielt einfach eine kontinuierliche Rolle in der gesamten Region, egal ob jetzt für Sunniten, Schiiten oder Juden. Und da glaube ich, dass es nicht zu einem brutalen Angriff, zur Zerstörung Israels, zu der ja immer wieder aufgerufen wird, oder weniger Israels, sondern vielmehr zur Zerstörung des zionistischen Regimes, wie es formuliert wird. Da wird man sehen, wie langfristig für sich sozusagen eine Opportunität auch herausholt. Das könnte ich mir vorstellen, dass das auf iranischer Seite erfolgt.
Hm. Ja, also Israel zappeln lassen, sie auch mal in diesem Gefühl der Ungewissheit zu lassen, gleichzeitig versuchen, auf diplomatischem Wege alles rauszuholen. Das ist die Strategie, die Sie jetzt hier skizzieren. Frau Kneißl, wir werden das beobachten. Womöglich wird es jetzt schon an diesem Wochenende wieder soweit sein. Wir erinnern uns ja auch beim Anschlag oder bei dem Vergeltungsschlag, dem letzten im April, war es auch die Nacht von Samstag auf Sonntag, meine ich. Das heißt, womöglich wird uns das, oder nicht womöglich, das wird uns sicherlich auch in unserer nächsten Podcast-Folge dann wieder beschäftigen. Aber ich würde jetzt sagen, wir blicken erstmal nach Großbritannien, denn dort ist nach dem Mord an drei Mädchen in Southport, haben sich dort in den vergangenen Wochen und vor allen Dingen auch diese Woche die Unruhen ausgeweitet. Dabei gab es bei Anti-Migrations-Protesten in mehreren britischen Städten zu schweren Ausschreitungen. Rechte Menschen, Personengruppen haben Migranten angegriffen. Migranten und linke, linksextreme Gruppierungen griffen wiederum rechte Gruppierungen an. Und innerhalb einer Woche wurden jetzt bereits fast 400 Menschen verhaftet. Die Gesellschaft scheint tief gespalten zu sein. Die britischen Medien sprechen vom schlimmsten Ausbruch ziviler Unruhen im Land seit mehr als einem Jahrzehnt. Elon Musk hat sich dazu auch geäußert mit einer düsteren Prognose und sprach davon, dass ein Bürgerkrieg in Großbritannien unvermeidlich sei. Und auch am Sonntag richtete der sich neu gewählte britische Premier Keir Starmer in einer Ansprache an die Nation. Dabei kündigte er ein hartes Vorgehen gegen Rechtsradikale an. Und bei Twitter X schrieb er auch wenige Tage später dazu: Wenn Sie auf unseren Straßen oder im Internet gewalttätige Unruhen provozieren, werden Sie mit der vollen Härte des Gesetzes konfrontiert. Ja, Frau Kneißl, Elon Musk sieht einen möglichen Bürgerkrieg in Großbritannien jetzt aufziehen. Wie blicken Sie denn da auf diese Unruhen? Glauben Sie, dass da womöglich tatsächlich zu einem Bürgerkrieg kommen könnte, oder wird sich das alles beruhigen? Was sind da Ihre Gedanken dazu?
Ich erinnere mich jetzt nicht mehr an die Unruhen vor einem Jahrzehnt. Ich glaube, es war in meiner Erinnerung sogar einige Jahre zuvor, als gewaltige Plünderungen viele englische Städte erfassten. Ich habe im Kopf düstere Szenarien für Paris. Ich glaube, es war im Jahr 2005 und dann noch einmal im Jahr 2022, also wir hatten jeweils wirklich schwerste Unruhen in den diversen Vorstädten oder die sich durch das gesamte Staatsgebiet zogen. Und letztendlich hat sich dann die Situation wieder in irgendeiner Weise beruhigt, ohne dass etwas gelöst wurde. Ob das jetzt zu einem offenen Bürgerkrieg in Großbritannien führt, ich würde vielleicht nicht diese dramatischen Szenarien zeichnen wie Elon Musk. Er ist dafür bekannt, dass er also klare Kante zeigt in bestimmten Dingen, aber er ist jetzt auch nicht der große Großbritannien-Experte. Ja, er kennt sich in anderen Bereichen besser aus. Aus aller Distanz gesprochen habe ich den Eindruck, dass dass einfach viele, viele Baustellen in Großbritannien da sind, wenn es auch um Klarheit, um Gleichheit vor dem Gesetz, um Sicherheit für Frauen und Mädchen geht. Da ist vieles den Bach hinunter in Großbritannien in den letzten Jahren. Und da hat man sich vielleicht eben aus dieser falsch verstandenen Toleranz, die wir aus dem deutschen Sprachraum nur allzu gut kennen, man hat einfach die Dinge nicht mehr beim Namen genannt. Und ich glaube, das, was in den ersten Stunden für sehr, sehr viel Unmut sorgte, war, dass die Nachrichtenlage so unklar war, dass man einfach nicht zugegeben hat, hier ist der Mörder, und in gewisser Weise kann man ihn schon als Massenmörder bezeichnen, weil er ist ja mit dem Messer auf eine Gruppe von Kindern zugelaufen, hat drei ermordet, er hat mehrere schwer verletzt, dass dieser Mörder aus dem Migrantenmilieu stammt. Ja? Und dass hier, wie sich die britische Presse, die britische Politik verhalten hat, ich glaube, das hat neulich für einen gewaltigen Unmut gesorgt. Ja? Und in Reaktion darauf sind dann eben Kreise, die als rechtsextrem bezeichnet werden, auf die Straße gegangen. Und es kam, wie Sie vorhin beschrieben haben, Gewalt gegen Gewalt. Das jetzt in einer schlimmen Spirale ist, mit auch eben den schlimmen Reaktionen von offizieller Seite her, dass nämlich wer immer auf sozialen Netzwerken es jetzt wagt, Videos von diesen Gewaltszenen zu teilen, riskiert 3 Jahre Haftstrafen. Also es wurden innerhalb kürzester Zeit drakonische Strafen jetzt verhängt, in der Meinung, man könnte so die Leute einschüchtern. Aber es ist ein, wir kennen das Motiv des Mörders nicht. Ja, wahrscheinlich wird dann irgendein Gerichtspsychiater wieder sagen, der junge Mann hat irgendein unverarbeitetes Trauma, und ich möchte das jetzt nicht irgendwie ironisch oder zynisch darstellen, aber es hätte ja auch ein Mörder mit britischem Hintergrund sein können. Ja, hätte genauso passieren können. Wie hier die Medien, wie die Politik damit umgeht und sich einfach nicht getraut, die Dinge, Fakten beim Namen zu nennen. Ja, und das ist es, glaube ich, was auch für diesen gewaltigen Unmut sorgt und wo einfach etwas wieder explodiert. Die neue britische Regierung ist hier nicht zu beneiden. Die sind jetzt gerade mal seit 2 Wochen im Amt, haben ein schweres Erbe auf wirtschaftlicher Ebene zu bewerkstelligen. Also die neue Finanzministerin hat ja gesagt, es fehlen also Milliarden, von denen wir gar nicht wussten. Die machen jetzt mal Kassasturz im britischen Haushalt und sehen, das sind gewaltige Budgetlöcher. Und 14 Jahre Tories mit vielen Premierministern haben offenbar eine etwas verbrannte Erde in Großbritannien hinterlassen. Labour-Regierungen sind eher dafür bekannt, dass sie mit der gesamten Migrationsproblematik lockerer umgehen. Wie sich nun die neue Regierung unter Premier Starmer mit dieser Gewalt wie sie das lösen will, ist mir völlig unklar. Aber es zeigt, in welcher Misere das Vereinigte Britische Königreich steckt. Also ist wirklich eine gewaltig tiefe Misere. Wirtschaftlich, sozial, gesellschaftspolitisch und es fehlt die Queen. Es fehlt die Queen in gewisser Weise, ja. Die hat doch, wir haben sie alle ein Leben lang beobachtet, und sie war da wie der Felsen in der Brandung, und das hat dann am Schluss doch auch immer wieder für einen gewissen Zuspruch gesorgt. Ja. Die 95-jährige Queen hat sich durch nichts aus der Ruhe bringen lassen. Der jetzige Monarch ist erkrankt, fehlt. Es mag vielleicht etwas ironisch klingen, aber dass das britische Königshaus jetzt auch nicht so diese Rolle wahrnehmen kann, der gesellschaftlichen Einigung oder wo man irgendwo hinaufschauen kann und sich beschützt fühlt, wie das für vielleicht doch für viele Royalisten in Großbritannien der Fall sein mag, das fällt vielleicht auch ins Gewicht, ja.
Ja, und interessant ist eben auch, wenn man sich so ein wenig mit den medialen und Narrativen beschäftigt, dass nun in erster Linie vor dem Rechtsextremismus in Großbritannien gewarnt wird und weniger auf das dort vorherrschende Problem mit kriminellen Migranten eingegangen wird. Es wird da im Grunde genommen das Narrativ übernommen, was auch von der herrschenden Politelite verbreitet wird, nämlich dass es sich jetzt um Rechtsextremisten handelt, die auf die Straße gehen, und eben ausgeblendet wird, dass dahinter ein viel tiefer liegendes Problem, das schon seit Jahrzehnten vorhanden ist, nämlich das Problem der Migration, das jetzt meiner Ansicht nach hier zum Vorschein kommt. Ja, Frau Kneißl, dann lassen Sie uns auch das zunächst mal zu den Akten legen. Womöglich wird uns auch dieses Thema in den nächsten Folgen noch beschäftigen, und heute mal auf ein Land zu sprechen kommen, in das wir, glaube ich, jetzt hier in unseren, heute ist die 80. Folge, noch kein einziges Mal gesprochen haben, nämlich über Bangladesch. Dort ist nach tagelangen Unruhen ist es zu einem Umsturz gekommen. Die Regierungschefin Sheikh Hasina ist zurückgetreten und mit einem Hubschrauber nach Indien geflohen. Der Präsidentenpalast und auch die Wohnsitze mehrerer Minister wurden von den Demonstranten gestürmt und teilweise in Brand gesetzt, die Studentenunruhen, die letztlich die Ereignisse auslösen, die treten sich dabei um ein Gesetz, das eine Quote für Staatsbedienstete vorsah. Die Nachfahren von Veteranen, die 1971 im Krieg für die Unabhängigkeit Bangladeschs von Pakistan gekämpft hatten, sollten 30% aller Regierungsstellen erhalten. Die Demonstranten verlangten die Aufhebung dieses Gesetzes, das erst jetzt jüngst von einem oberen Gericht wieder in Kraft gesetzt worden war. Ja, im Verlauf dieser Proteste waren Dutzende Demonstranten ums Leben gekommen. Die örtliche Presse schrieb von über 100 Opfern allein vergangenen Sonntag. Ja, und jetzt hat der Friedensnobelpreisträger Mohammed Yusuf jetzt eine Übergangsregierung in Bangladesch anführen. Die Entscheidung habe der Präsident Mohammed Shabaduin bei einer Sitzung mit der Armeeführung und der Studentenorganisation getroffen. Die offizielle Ernennung ist noch nicht erfolgt. Ja, Frau Kneißl, wie blicken Sie denn auf diese Ereignisse, auf diesen Umsturz in Bangladesch?
Ja, Sie haben vollkommen recht. Wir haben noch nicht drüber gesprochen. Ich glaube, Bangladesch ist wahrscheinlich für die meisten unserer Zuhörer wirklich ein Terra Incognita. Ich habe Bangladesch als Ministerin ganz bewusst besucht und auch vor Indien besucht, weil Bangladesch auch Versprechen hat. Ja, es hat auch Versprechen an eine jüngere Generation, die teilweise nicht eingelöst wurden. Und ich mag das Wort wirtschaftliches Potenzial nicht so sehr, aber ich würde sagen, es gibt in Bangladesch nicht nur Elend und Überbevölkerung und Naturkatastrophen, so nehmen wir Bangladesch meist wahr, sondern es gibt dort auch eine sehr dynamische junge Unternehmerszene. Die gibt es auch und es gibt eine gewaltige Diaspora von Migranten, die beispielsweise viel in Großbritannien oder Nordamerika zu Hause sind und Remittances, also Überweisungen nach Hause schicken, was wiederum nicht über den Regierungsweg, sondern über die private Investitionen zur Bildung zu einem kleinen Wohlstand führte. Das heißt, dass man aus der Lehmhütte in das Haus wechselte. Und das alles hat in Bangladesch in den letzten Jahrzehnten stattgefunden. Ich persönlich habe das aus der Ferne mit Respekt gewürdigt und daher auch als Ministerin gesagt, ich möchte Bangladesch besuchen und dort gibt es sozusagen Möglichkeiten, Chancen, weil Asien ist nicht nur China und Indien, sondern das sind eben auch Staaten wie Bangladesch und Nepal. Da tut sich einiges. Wie jetzt diese Regierungswechsel von der Langzeitpremierministerin, es sind zwei Premierministerinnen, die sich wechselten und diese Premierministerinnen kamen jetzt nicht an die Macht aus eigener Kraft, wenn man das sozusagen nennen will, weibliche Politikerinnen, sondern sie waren dort, wo sie waren, aufgrund ihrer Familienabstammung. Ja, also die jeweiligen Väter und Großväter waren schon in der Politik des Subkontinents haben ihre Funktionen gehabt. Und es war ein relativ, sklerosiertes System. Sheikha Hasina, wie die bisherige Premierministerin hieß, hat sich mit ihrer Rivalin immer wieder Gefechte, also politische Gefechte geliefert. Aber es waren ziemlich eingefahrene Strukturen und sie ist jetzt mittlerweile ins indische Exil gegangen und es wurde sehr, sehr rasch ein Nachfolger gefunden in Gestalt des Nobelpreisträgers Mohammed Yunus, den vielleicht manche in Erinnerung haben als den Erfinder der Mikrokredite. Er hat in den 80er Jahren für Furore gesorgt, also eben Beispiele aus seiner Heimat, aber auch Indien und anderen südasiatischen Staaten nannte, $100 können etwas ändern, wenn eben beispielsweise Frauen Nähmaschinen erwerben können, wenn sie ihre Subsistenzlandwirtschaft vielleicht etwas ausbauen können, einen Kühlschrank erwerben, um Waren, die sie produzieren, zu kühlen. Also es ging alles um diese Mikrokredite, wo wir nicht von gewaltigen Investitionen sprechen, sondern eben von ein paar hundert Dollar hier und dort. Und das war seine Errungenschaft für den damaligen Wirtschaftsnobelpreis. Wie nun diese Persönlichkeit, Mohammed Yunus, der auch schon ein fortgeschrittenes Semester ist, ich glaube, er ist mittlerweile weit über 80, ob er jetzt der richtige Mann am richtigen Ort zur richtigen Zeit ist, wird sich weisen. Es gibt Stimmen, die sagen, das Ganze war nach einem Drehbuch bereits sozusagen im Gange. Was will man in Bangladesch sozusagen, was haben die USA dort vor? Ja, um auf unser größeres Thema Geopolitik zurückzukommen, Bangladesch ist eben nicht nur ein Katastrophenland. Ja, das war also für mich, wie gesagt, im Jahr 2018 der Wunsch, mit Bangladesch in Kontakt zu treten. Wir haben dort keine Botschaft, aber doch Kontakte zu knüpfen, weil Asien ist eben mehr als Indien und China. Und das ist Washington sehr wohl bewusst. Das ist in Brüssel nicht ganz klar. Dort wird man ja eben, fährt man harten Tobak gegen China und will auch den Indern erklären, wo es lang geht und dass sie nicht mit Russland Handel treiben dürfen. Und aus EU-Sicht sind natürlich Staaten wie Bangladesch sowieso nur Entwicklungshilfeempfänger. Ja. Also da hat man auf europäischer Kommissionsebene nicht sehr viel Gespür, was sich dort tut. Das ist anders in Washington, ja. Also wenn wir jetzt einmal die Hypothese annehmen, als Arbeitshypothese, dass hier etwas Größeres im Busch war und dass das nicht jetzt nur eine Verkettung von Studentenprotesten war und spontan zum Sturz dieser Langzeitpremierministerin führte, dann würde das darauf hindeuten, dass aus US-Sicht einfach ein tieferes, ein diversifizierteres Engagement in Südasien stattfindet.
Hm. Ja, Frau Kneißl, dann würde ich sagen, zum Abschluss unseres heutigen Podcasts blicken wir in Ihre alte Heimat, nach Österreich, nach Wien. Sie müssen schon lachen. Das zeigt wahrscheinlich, dass Sie ein Stück weit mit dieser alten Heimat abgeschlossen haben, Frau Kneißl. Denn in Wien wurden drei geplante Konzerte der US-Popsängerin Taylor Swift abgesagt, nachdem dort zwei Verdächtigte verhaftet wurden, die angeblich Terroranschläge auf die Konzerte geplant haben. Taylor Swift sollte dort jetzt am 8., 9. und 10. August im Ernst-Happel-Stadion in der österreichischen Hauptstadt in Wien im Rahmen ihrer europäischen Etappe ein Konzert spielen. Und die österreichische Polizei hatte zuvor in der Stadt Ternitz südlich von Wien gelegen, etwa 70 Kilometer entfernt, einen Tatverdächtigen festgenommen, der sich zum Islamischen Staat bekannt hatte. Dabei soll es sich um den 19-jährigen Behran A. handeln. Nach Angaben der Polizei habe Behran A. möglicherweise beabsichtigt, einen Sprengsatz herzustellen. Und der Hauptverdächtige hat sich jetzt, wie ich soeben lese, auch schon dazu bekannt. Er hatte geplant, einen Anschlag auf große Menschenmengen durchzuführen und hat ein umfassendes Geständnis abgelegt und gab an, sich der Terrormiliz Islamischer Staat die Treue geschworen zu haben. Frau Kneißl, wie blicken Sie denn auf diese Ereignisse in Ihrer alten Heimat Österreich?
Ja, Österreich hat sich ja vor allem in den letzten 2,5 Jahren ausschließlich mit der russischen Spionagegefahr und die eben auch auf meine Person ausgedehnt wurde, dass mir also vorgehalten wird, inklusive von Parlamentsparteien, das größte europäische russische Spionagenetzwerk etc. gegründet zu haben, was alles also absoluter Humbug ist. Aber Parlamentsausschüsse und die Medien wurden also nicht müde, das die letzten zwei Jahre rauf und runter zu beten, manchmal im Tagesrhythmus, aber zumindest im Wochenrhythmus. Und das ist also wirklich absoluter Humbug, was da sozusagen, wo hier der Fokus lag, ja? Anstatt die Energien, das Geld, die administrativen Nerven vielmehr dort einzusetzen, wo nämlich wirklich der Hut brennt. Und das sind die vielen jungen Menschen, die weiterhin dem IS Milieu zusprechen. Ja? Und ich erinnere auch daran, ich habe das als jemand, der vor der Ministerzeit viel mit diesem Thema auch zu tun hatte und in Vorträgen behandelt, vergessen wir nicht eines, Personen, die im Jahr 2014, 15 beispielsweise am Weg nach Syrien waren oder aus Syrien zurückkamen, die wurden damals zu Haftstrafen verurteilt, im Schnitt von 7 bis 10 Jahren. Das heißt, die kommen derzeit frei. Ja? Und die haben sich natürlich in ihrer Gefängniszeit, ich würde sagen, noch einmal radikalisiert. Beran A., wenn ich das so salopp unter Anführungszeichen sagen darf, ist vielleicht gar nicht die brisanteste Figur. Mir erscheinen viel, viel riskanter all jene, die noch in Haft sind, aber freikommen, weil ihre Haftstrafen einfach ablaufen. Es waren Österreicher, die im Jahr 2014 die ersten sozusagen IS-Bräute auch stellten. Ja, das war ein neues Phänomen, dass junge Mädchen, 14, 15, 16-Jährige, über das Internet in Kontakt kamen mit IS-Kämpfern und nach Syrien zogen. Diese Mädchen sind teilweise, nicht alle, tot, haben aber Kinder geboren. Ich habe mich als Ministerin dafür eingesetzt, dass diese Kinder repatriiert werden. Mir wurde vorgeworfen, ich würde Terroristen nach Österreich holen, aber ich sah das anders und habe einfach gesagt, diese 2-, 3-jährigen Kinder können wirklich nichts dafür. Da gilt der konsularische Schutz, aber das war nicht durchzubringen. Ich habe in einem Fall zumindest helfen können. Aber ich erwähne das alles, weil man einfach die letzten 2, 3 Jahre sich in Österreich wirklich mit dem falschen Pferd beschäftigte. Ja? Man sah überall nur mehr die russische Spionage, nur mehr überall die böse Russengefahr. Ja? Ich war ein Symbol dafür, ein Platzhalter. Das geht nicht durch Gerichte, sondern ein bisschen in Karikaturen und all das, was auch im Parlament dazu abläuft. Es wird ja weiterhin daran gearbeitet, einen Sonderausschuss auch dafür noch einzusetzen, anstatt dass man sich mit den wirklichen Fakten beschäftigt. Ja? Um jetzt zur Absage dieser 3 Konzerte zu kommen, ich zitiere hier eine US-amerikanische Sicherheitsanalystin, die vor 48 Stunden auf CNN dazu sehr klar und knapp Stellung nahm. Sie hat gesagt, 2 Szenarien. Entweder die Veranstalter und damit auch, sage ich einmal, die US-Behörden, weil Taylor Swift ist US-Staatsbürgerin, waren nicht sehr angetan von den Sicherheitsvorkehrungen der Österreicher. Und das könnte ich mir gut vorstellen. Was geplant war, war viel größer, als das bekannt wurde. Also das hat diese Sicherheitsanalystin, die ich jetzt nur hier zitiere, in einem Interview kundgetan. Und ich könnte mir beide Szenarien erscheinen mir sehr glaubhaft. Also Beran A. aus einer niederösterreichischen Kleinstadt bei Wiener Neustadt, inwieweit, es soll auch ein 17-Jähriger noch involviert sein, ob die jetzt wirklich der alleinige Grund waren für die Absage, darf ich hier öffentlich in Zweifel stellen.
Ja, und wie Sie wahrscheinlich ganz richtig ausgeführt haben, der Fokus liegt auf Putin, auf Russland, auf Frau Kneißl und nicht auf die tatsächlich realen Gefahren der kriminellen Migration, der kriminellen Migranten, wie wir jetzt hier sehen können. Und mit den Konsequenzen, mit den Folgen ist man da jetzt eben konfrontiert. Ich würde schon fast so weit gehen, dass das politisches Versagen ist. Aber auch das ist nur meine ganz persönliche Einschätzung, Frau Kneißl. Ich bedanke mich bei Ihnen vielmals für Ihre wie immer sehr kompetenten, sachlichen, nüchternen Ausführungen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch ein schönes Wochenende in Ihrer neuen und schönen Heimat. Okay. Machen Sie es gut, bleiben Sie wohl auf und bis nächsten Freitag.
Ich freue mich und all unseren Zuhörern einen friedlichen, guten Sonntag, einen sommerlichen Sonntag hoffentlich.
Ja, und auch von meiner Seite, dem kann ich mich nur anschließen, allen Zuhörern einen friedlichen, sommerlichen, hoffentlich sehr schönen sommerlichen Sonntag. Macht's gut, bleibt wohl auf und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.